Also, meine Damen und Herren, ich darf Sie sehr herzlich begrüßen zu der heutigen Vorlesung. Nachdem wir letzte Woche ja eine prüfungsbedingte Pause hatten, bin ich jetzt wieder hier und freue mich, dass Sie auch wieder hier sind. Der Zulauf ist gleichbleibend. Daraus kann ich auch rückschließen oder hoffe ich rückschließen zu können, dass die Vermittlungsgeschwindigkeit einigermaßen stimmt. Wenn Sie jetzt nicht in Buhrufe ausbrechen, dann nehme ich mal an, dass das nicht ganz neben der Wirklichkeit liegt. Ja, wir haben uns ja, jetzt schauen wir nochmal auf den Plan. Nein, ich soll noch was ankündigen. Ich soll noch sagen, wer 4 ECTS-Punkte braucht, es betrifft ja einige von Ihnen, der möge sich dann bitte mit Herrn Poggio in Verbindung setzen, der da hinten sitzt, den Sie aber schon kennen. Also gehen Sie dann nachher zu ihm, der erklärt Ihnen, was Sie dann machen müssen. Und also ich hatte das ja letztes Mal schon angekündigt, aber Sie besprechen es dann nochmal mit ihm, wegen des Protokolls. Wie Sie das machen, da hat er auch Tipps für Sie. Und diejenigen, die hier einen Pflichtschein erwerben wollen, die sollten ja eigentlich auch so eine Liste, oder? Marlon? Gibt es da so eine Liste? Eine Liste unterschreiben, die habe ich letztes Mal nicht dabei gehabt, tut mir leid, aber das schenke ich Ihnen. Also letztes Mal waren Sie alle da. Ich habe Sie alle gesehen. Und insofern lassen wir das, aber ab heute wollen wir es wieder registrieren. Jetzt beginnt ja auch die Zeit, in der man dann mal krank wird und so. Und daher sollte dann nicht zu oft ein Fehlen sich negativ bemerkbar machen. Ja, also Sie sehen ja auf der, jetzt kommen wir also zur Vorlesung, nach dem Plan haben wir ja heute die Vorlesung Nummer 3. Wir hatten in der letzten Sitzung uns mit Grundzügen der mittelalterlichen Literatur allgemein beschäftigt. Ich möchte das, bevor ich zur heutigen Vorlesung komme, jetzt nochmal wiederholen. Das machen wir ja immer so, es sollte ja nicht zu schnell gehen. Zunächst auch noch ein technischer Hinweis, die Vorlesung ist ja jetzt online, das heißt, Sie können die beiden schon gehaltenen Vorlesungen abrufen unter dieser Adresse. Das ist aber auch anders zu finden, indem Sie einfach meinen Namen eingeben in Google, Thomas Klinkert, Freiburg. Dann kommen Sie auf meine Homepage und dann finden Sie da verschiedene Möglichkeiten. Und eine dieser Möglichkeiten, in die Sie sich einklicken können, ist beschrieben mit Podcast-Vorlesungen. Und da klicken Sie hin und dann kommen Sie da auch hin. Ja, Sie müssen sich jetzt nicht diese umständliche Adresse abschreiben. Ich wollte es nur doch mal zeigen, um Ihnen zu beweisen, dass es jetzt zugänglich ist. Ja, also das können Sie dann zu Hause sich herunterladen und können das dann beim Spazierengehen mit dem Hund zum Beispiel, der hier sich befindet. Mein Sohn ist ja in der Schule, da gibt es sogar einen Schulhund, aber das ist jetzt kein Universitätshund, oder? Das ist ein Privathund. Ja. Sozusagen, oder? Gut, also jedenfalls mit dem Hund oder ohne Hund können Sie also spazieren gehen und können auf Fahrrad fahren, Skifahren, was auch immer und können dabei die Vorlesung hören. Das ist also sehr ökonomisch, arbeitsökonomisch. Vergnügen und Pflicht lassen sich auf diese Weise zum Einklang bringen. Ja, nun also zur eigentlichen Wiederholung der letzten Sitzung. Hier erinnern Sie sich, dass wir zunächst mal gesprochen hatten über die hierarchische Gliederung der mittelalterlichen Gesellschaft. Das war das Stichwort Lehenspyramide und das Stichwort Ständegesellschaft. Sie haben dieses Bild gesehen. Die Bilder können Sie übrigens auch abrufen, also diese Folien, die kommen ja immer ins Netz, auch auf meiner Homepage unter Aktuelles. Habe ich jetzt keinen Link, aber das finden Sie auch. Also unter Aktuelles können Sie sich das dann herunterladen, haben Sie die Bilder, dann habe ich jetzt nicht nochmal dabei. Also die Lehenspyramide, das heißt also, wir haben eine straffe Gliederung dieser Gesellschaft in verschiedene Schichten, wobei vor allem natürlich die Differenzen der Schichten wichtig waren, und es war wichtig, wer welcher Schicht zugehört, wer welchem Stand, besser gesagt, um einen mittelalterlich adäquateren Begriff zu verwenden, welchem Stand man zugehörte, war entscheidend für die Möglichkeiten in dieser Gesellschaft, ja, zu handeln, sich zu bewegen und auch in Bezug auf die Interaktion, auf die Begegnung zwischen den einzelnen Ständen. Denn der Rang, die Zugehörigkeit zu einem Stand waren auch äußerlich sichtbar durch Kleidung, durch natürlich auch durch zum Beispiel die Tatsache, dass man ein Pferd besaß oder nicht. Ja? Nicht jeder besaß ein Pferd. Und so, somit konnten also solche Unterschiede auch schon äußerlich sichtbar kommuniziert werden und waren Teil der täglichen Erfahrung in dieser Gesellschaft. Also die Ehrerbietung des untergeordneten, dem übergeordneten Rangmitglied gegenüber. Ja? Das ist sehr wichtig, und wir haben das ja gesehen an den Texten. In den Texten werden solche Rangdifferenzen auch repräsentiert. Sie erinnern sich, da hatten wir ja ein Beispiel aus dem Iwein, in dem der Ritter, der höfische Ritter, also der einer Elitegesellschaft angehört, sich hinausbegibt in den wilden Wald und dort einem ganz einfachen Menschen, einem Wildhüter sozusagen begegnet, der ihm fast schon gar nicht mehr als Mensch erscheint. So groß ist der Abstand. Das ist, denke ich, emblematisch und natürlich auch übertrieben vielleicht, aber es beinhaltet den Kern dieses Denkens in Standesdifferenzen, in Rangkategorien. Also diese Repräsentation von Rangdifferenz und Ungleichheit findet auch in der Literatur statt. Das war der erste Punkt, den wir in der letzten Sitzung gesehen haben. Der zweite Punkt betraf die Dominanz des religiösen Diskurses. Das ist ja allseits bekannt, dass das Mittelalter stark religiös geprägt war. Und diese Dominanz, ja, sie äußert sich natürlich schon mal, oder sie erklärt sich institutionell dadurch schon, dass ja die wenigen Menschen, die überhaupt schriftkundig waren, in der Regel aus dem kirchlichen Umfeld kamen. Dass man nur, wenn man Mönch war, wenn man das Schreiben in einem Kloster gelernt hatte, eigentlich die Möglichkeit hatte, Zugang zur Schrift zu bekommen. Alle anderen hatten das ja gar nicht. Es gab ja keine Schulen, also nicht so wie heute zumindest, für jedermann, sondern es gab nur ganz wenige Möglichkeiten, sich die Schrift anzueignen, und daher und diese waren dominiert von kirchlichem Hintergrund und damit auch von religiösem Denken, und die Mehrzahl aller Texte, die es gab und die geschrieben und abgeschrieben wurden, waren religiöse Texte. Das waren zunächst einmal die Heilige Schrift in lateinischer Fassung, also die sogenannte Vulgata, ja, eine Übersetzung der Heiligen Schrift in eine Sprache, in die Sprache des Mittelalters, und dann Kommentare und Heiligenlegenden und Gebettexte und so weiter, Erbauungstexte. Also jede Menge Texte, die religiös fundiert waren. Das heißt, man kann sagen mit einer gewissen Pointierung, dass der Sitz im Leben, der sogenannte Sitz im Leben des geschriebenen Wortes, die religiösen Institutionen waren. Und das erklärt natürlich in einem nicht geringen Maße die Dominanz dieses Diskurses. Denn wenn dann Schreiber anfangen, Texte in einer anderen Sprache zu verfassen, mit einem anderen Publikum, mit einer anderen, mit anderen Intentionen und mit anderen Gegenständen, als es üblicherweise der Fall war, ja, und anders meine ich jetzt eben in der Volkssprache, also nicht im Lateinischen. Wenn sie also anfangen, solche Texte zu schreiben, dann sind sozusagen ihre mentalen Gewohnheiten ja so geprägt vom religiösen Denken, dass sich das auch überträgt auf diese anderen Texte, die sie dann schreiben. Diese Dominanz des religiösen Diskurses äußert sich einerseits in, wie wir gesehen haben, in explizit religiöser Literatur. Ja, Sie erinnern sich an die Eulalia-Sequenz. Das ist eine Märtyrerlegende aus dem späten 9. Jahrhundert, einer der ältesten Texte, wenn man jetzt mal von den Straßburger Eiden absieht und noch ein oder zwei Texten aus diesem Jahrhundert, dann ist das einer der ältesten, ja, interessanten Texte in Altfranzösisch, die Eulalia-Sequenz. Und da haben Sie ganz klar gesehen, das ist im Grunde ein religiöser Text. Ja, also ein explizit religiöser Text, aber in der Volkssprache, eben nicht auf Latein. Und daneben gab es dann, wie wir auch gesehen haben, die unterschwellige Prägung weltlicher Literatur durch religiöses Denken. Da habe ich das Beispiel Rolands Lied genannt, das wir heute wieder sehen werden, das uns wieder begegnen wird. Also das Rolands Lied, wo wir sehen beispielsweise, dass der Verräter Ganelon eine Replik des Verräters Judas ist, also dass hier typologische Bezüge hergestellt werden zu archetypischen Gestalten der Bibel und des religiösen Diskurses. Oder wenn Gott die Sonne anhält, ja, so wie im Alten Testament, also göttliches Eingreifen in den Ablauf der Natur, das ist natürlich vorgeprägt. Das übernimmt man dann aus dem Baukasten, den man zur Verfügung hat. Da kann man dann so topische Elemente herausnehmen und sie adaptieren auf den neuen Zusammenhang. Also, das war die Wiederholung. Und jetzt kommen wir zu dem dritten Punkt, den ich letztes Mal ja noch eigentlich Ihnen präsentieren wollte, den ich aber nicht mehr geschafft habe. Das hole ich jetzt nach und das leitet aber dann eigentlich auch schon über zu der heutigen Vorlesung, wo es ja dann um den Gegensatz von Chanson de Geste und höfischem Roman gehen soll. Und Sie werden gleich sehen, was das miteinander zu tun hat. Also, der dritte Punkt ist die Kommunikation bzw. die Medialität der Kommunikation im Mittelalter. Was heißt das? Warum ist das wichtig, neben den beiden genannten, also soziale Differenzen, Rang, Repräsentation von Rang, von Hierarchien, ja, in den Texten und religiöser Diskurs? Das ist, glaube ich, das dritte wichtige Element, wenn man die Epoche Mittelalter aus literaturhistorischer Sicht charakterisieren möchte. Warum? Medialität ist ja immer besonders wichtig, wenn man sich mit Kommunikation beschäftigt. Die Kommunikationsmöglichkeiten werden ja durch Medialität mitbestimmt. Ja? Also nehmen wir unser Beispiel, gehen wir nochmal vom Hier und Jetzt aus. Wenn Sie beispielsweise, versetzen Sie sich mal geistig in die Zeit vor 50 Jahren. Stellen Sie sich vor, Sie wären damals Student gewesen, Studentin oder Student, eher Student damals. Da gab es noch nicht so viele Frauen an den Universitäten. Aber das ist jetzt nicht das Thema, sondern das Thema sind die medialen Bedingungen. Dann stellen Sie sich vor, Sie hätten also jetzt eine Aufgabe bekommen von dem Dozenten. Sie müssten sich einen Artikel besorgen. Was hätten Sie dann für Möglichkeiten gehabt? Dann hätten Sie nur die Möglichkeit gehabt, in die Bibliothek zu gehen, das Buch aus dem Regal zu holen, es zu lesen und zu exzerpieren. Es gab nämlich keinen Kopierer. Ja, vor 50 Jahren. Wenn das Buch nicht in der Seminarbibliothek vorhanden war, dann konnte man es per Fernleihe bestellen. Heute können Sie ja vielfach solche Sachen auch elektronisch bestellen. Es gibt Datenbanken, da können Sie sich viele Sachen, die auch gar nicht physisch vor Ort sind, können sich bestellen und ausdrucken über Computer. Sie müssen nicht mehr exzerpieren, Sie können vieles eben elektronisch importieren und dann die Zitate herauskopieren und so weiter. Und ich muss das jetzt gar nicht mehr weiter vertiefen, Sie verstehen schon, was ich meine, wenn ich sage, die Medialität, also die Voraussetzung der Kommunikation, ist auch prägend für die Art und Weise, wie wir kommunizieren. Podcast-Vorlesungen gab es damals auch noch nicht. Ja? Das heißt also, Ihre ganzen Gepflogenheiten, Ihr Umgang mit Texten und Ihr natürlich auch ihr, sozusagen ihre Einstellung zu dem Kommunikat, das ich Ihnen anbiete, ist mitgeprägt von den medialen Bedingungen. Das wiederum wirkt sich zum Beispiel auf die Aufschreibetechnik auf, was Sie mitschreiben, was für Sie wichtig ist. Wenn Sie wissen, es gibt nur einmal die Chance, es zu hören. Ich sage es einmal und dann ist es weg. Es wird nicht aufgezeichnet. Sie können nicht im Computer nachschauen, Sie können nicht in Google eingeben, ja? Sondern wenn, dann müssen Sie in die Bibliothek und an den Karteikasten und dort umständlich suchen. Ich selber habe in München studiert, da gab es die Staatsbibliothek. Zu meiner Zeit gab es noch keine elektronischen Suchsysteme. Man musste also die Ludwigstraße überqueren von meinem Institut aus, vom romanischen Seminar in München. Ludwigstraße überqueren, in die Staatsbibliothek gehen. Dort waren riesige Hallen mit riesigen Katalogen. Ja, man ging also dann, musste erstmal eine Viertelstunde suchen, bis man den Katalog gefunden hatte, wo man die Hoffnung hatte, dass vielleicht ein Hinweis auf das Buch sich finden würde. Und dann musste man das raussuchen, die Karteikarte dann abschreiben, in so einen Zettel übertragen und diesen Zettel dann in einen Briefkasten werfen und 3 Tage später hatte man das Buch in Händen. Ja, so ging das damals. Und da können Sie sich vorstellen, also da muss man anders kommunizieren. Wenn unter solchen Bedingungen funktioniert es anders als heute, wo man sagt, ach ja, das habe ich zwar nicht verstanden, ich mache mir eine Notiz, dann gucke ich nachher nach im Computer und schon habe ich die Information. Ja? Ich habe neulich beobachtet bei einer Tagung, das ist jetzt das Allerneueste, die Leute haben ja immer ihren Laptop dabei und dann war das so, also einer hatte so einen Laptop, der saß zufällig neben mir und dann hat er den Vortragenden gegoogelt. Also er hat dann geschaut, was das für einer ist, der da gerade den Vortrag hält, hat er geguckt. Publikationen, Lebensweg und so weiter. Also Sie verstehen, die Kommunikation funktioniert ganz anders. Eben weil wir bestimmte Medien haben. So, und jetzt projizieren wir uns zurück ins Mittelalter und wir sind nun in einer Gesellschaft, in der es keine elektronischen Medien gibt, das sowieso nicht, die gibt es ja noch nicht sehr lange. Es gibt aber auch keine gedruckten Bücher, denn die gibt es ja erst seit 1450, ja, ungefähr. Also seit der Erfindung, seit der Wiedererfindung des Buchdrucks, den es ja vorher schon gab, aber der hier im Westen noch nicht bekannt war. Also die Chinesen hatten das ja schon früher, aber also für uns wurde das um 1450 durch Gutenberg erfunden für Europa. Und das hat sehr viel verändert. Ja, aber jetzt gibt es das ja nicht im Mittelalter, das heißt, es gibt keine identischen Texte. Das ist schon mal der erste Punkt. Denn ein Buchdruck, ist klar, das ist was Mechanisches. Ich mache eine Seite, die wird einmal gesetzt und die kann dann 1000-mal gedruckt werden oder 10.000-mal. Das heißt, ich habe identische Kopien von Texten. Das habe ich in einer Manuskriptkultur, die wir im Mittelalter haben, nicht. Denn jedes Manuskript ist ein Unikat. Ja? Also jeder Schreiber schreibt seinen Text für sich in seiner Handschrift mit seinen vielleicht Verzierungen, Buchstaben, mit Ornamenten, mit Bildern, wie auch immer. Ja? Also das ist schon mal das Materielle. Jede Handschrift ist ein Unikat, ein etwas Handgemachtes, Manuskriptum, mit der Hand geschrieben. Und natürlich auch mit den Fehlern des Abschreibers. Denn der Abschreiber muss ja möglichst schnell arbeiten und er muss, also es ist eine anstrengende Tätigkeit und da macht er auch mal einen Fehler, einen Lesefehler oder er überspringt mal eine Zeile, ja, oder sein Manuskript, seine Vorlage ist fehlerhaft, da fehlt schon was und dann schreibt er das ab. Und der andere, der es abgeschrieben hat, der hatte eine andere Vorlage. So, und da kommen wir also zu einem ganz wichtigen Punkt, den wir uns vor Augen führen müssen. Wir haben im Mittelalter keine Texte im modernen Sinne. Ja? Also keine mit sich selbst identischen Versionen einer Erzählung, einer Geschichte, ja? Sondern es gibt immer nur Varianten, die mal mehr, mal weniger, voneinander abweichen. Schon allein durch die Tatsache, dass ja jeder überhaupt existierende Text ein einmaliger ist. Verstehen Sie? Jetzt kommt aber noch was hinzu und da kommen wir jetzt eben zu dieser typischen Kommunikation des Mittelalters. Also wir haben die Manuskriptkultur, das ist das eine. Wir, also vieles, oder nein, anders, was geschrieben wird, wird abgeschrieben, ist also handgeschrieben und meine Zettel hervorholen. Ja, und das andere ist, dass es ja eine daneben existierende Kultur der Mündlichkeit gibt. Ja, also es geht um den Gegensatz von Mündlichkeit und Schriftlichkeit, der im Mittelalter sehr, sehr wichtig war, sehr viel wichtiger als seit 1450 oder gar seit dem 18. oder 19. Jahrhundert. Ja, nun ist es so, man muss sich das so vorstellen, dass das Mittelalter eine Kultur war, in der es die Schrift zwar gab, als eine Möglichkeit zu kommunizieren, aber eben die Mehrheit aller Menschen gar nicht schriftkundig waren und deshalb es vielleicht besser ist, wenn man nicht von einer Schriftkultur spricht, sondern von einer semiliteralen Kultur oder man kann auch sagen semi-oral, literal, oral, das wäre sozusagen der Gegensatz auf Lateinisch, mündlich versus schriftlich, oral versus literal und semi heißt halb, das heißt also halbliteral, eine halbschriftliche Gesellschaft ist die des Mittelalters, in der sich diese beiden Kommunikationsmodi des Mündlichen und des Schriftlichen miteinander verbinden, sich gegenseitig überlagern. Ja, man kann das mit folgenden Begriffen auch ausdrücken, das übernehme ich von einer einschlägigen Studie von Heiko Wandhoff, mit dem Titel Der epische Blick, eine mediengeschichtliche Studie zur höfischen Literatur. Berlin 1996 und dieser Wandhoff sagt also, im Mittelalter überlagern sich zwei Kommunikationssysteme. Einmal das skriptografische Kommunikationssystem der Kirchen und Klöster und zum anderen das orale Kommunikationssystem des weltlichen Adels und seiner Höfe. Es überlagern sich also diese beiden Kommunikationssysteme. Das kann man sich ganz konkret vorstellen, wie das aussieht. Es gibt also Geschichten. Wir bleiben jetzt mal in unserem Bereich. Also wir schauen uns ja vor allem Geschichten in der Volkssprache an. Und das sind Erzählungen, das sind Epen, das sind Romane. Diese Geschichten werden aufgeschrieben. Und sie werden dann aber nicht gelesen. Also es ist nicht so, dass dann jetzt sich jemand ein Buch kauft, also ein Manuskript besser gesagt, Buch gibt es ja nicht, zumindest nicht ein gedrucktes, sondern also ein Kodex, also eine wertvolle Handschrift und die dann in sein Schlafzimmer mitnimmt, sich ins Bett legt und dann das Buch so liest, wie wir heute Bücher lesen. Ja. So funktioniert das nicht, sondern es funktioniert so, dass jemand aus dem Buch vorliest und die anderen zuhören. Das heißt, wir haben eine Situation der Performance, ja, des Vortrags. Das ist das Entscheidende. Es ist also immer schon in aller Regel eine kollektive Form der Rezeption von Literatur. Das ist die Normalform der Rezeption im Mittelalter, die sich aus den Bedingungen des Mediensystems ergibt. Performance heißt, dass also einer, der lesen kann, oder einer, der gab, dazu kommen wir noch, den Text vielleicht sogar auswendig vorträgt, die anderen damit anspricht und unterhält oder belehrt oder erbaut oder all das zusammen. Ja? Das heißt also, wir haben immer eine Hier-und-Jetzt-Situation, in der ein schriftlicher Text mündlich kommuniziert wird. Und das wiederum hat natürlich auch Auswirkungen auf die Art und Weise der Kommunikation. Warum? weil ich natürlich beispielsweise nicht einen 10.000 Verse langen Text in Toto ohne Pause vortragen kann. Ja? Das heißt also, der Text, wenn er denn lang ist, der muss dann gestückelt werden. Und solche Grundbedingungen der Kommunikation, dass er eben dann geteilt werden muss, die wirken sich wieder aus auf die Texte und die hinterlassen Spuren in den Texten. Das werden wir noch sehen. Also wichtig ist der Begriff der Performanz. Das ist eigentlich das dominante Dispositiv der Vermittlung von Texten im Mittelalter, weil die Leute ja nicht lesen konnten und weil es auch keine billig zu erwerbenden Texte gab, selbst wenn sie hätten lesen können. Hätte es zu wenig Texte gegeben, weil sie ja nicht maschinell reproduziert werden konnten. So, jetzt ein letzter Begriff zu dieser Folie, das ist der Begriff der Mouvance. Das ist ein Fachbegriff von dem Medievisten Paul Zumthor, der damit Folgendes meint. Zumthor sagt, eben, das war ein wichtiger, auch ein wichtiger Theoretiker der Mediensituation im Mittelalter, der Oralität des Mittelalters. Und er sagt, es gibt im Mittelalter keine Texte, wie wir sie im modernen Sinne verstehen, sondern es gibt bewegliche Einheiten mit offenen Grenzen. Ja? Daher Mouvance, das kommt von Französisch mouvoir, also sozusagen das Bewegliche, ja? das sich Verändernde. Eine Mouvance ist also nicht ein fester Text, der identisch reproduziert wird, sondern ein Text, der sich verändert. Eine Geschichte, besser gesagt, ein Text ist es ja nicht, sondern eine Geschichte, wenn wir jetzt mal von der Geschichte als Basis eines Textes ausgehen, einer Erzählung, dann ändert sich diese Geschichte in jeder Variante, in der sie erzählt wird. Auch das erklärt sich sehr, sehr plausibel aus dieser Performance-Situation, denn, wie ich ja schon gesagt habe, der Text, also Sie verstehen mich, das ist ein modernes Wort, also die Geschichte, die ich zu erzählen habe, erzähle ich einem Publikum, das aufmerksam zuhört, vielleicht anders als einem Publikum, das zerstreut ist, wo ich dann vielleicht bestimmte Dinge wiederholen muss, oder einem Publikum, das mich unterbricht, oder ein Publikum, das nach einer Stunde schon nach Hause geht. Ja? Also da entstehen Varianten schon durch die Vortragssituation. Nun ist es ja aber so, wenn Mündlichkeit ein wichtiges Merkmal dieser Kultur ist, und das ist es ja, dann kommt es natürlich auch dazu, dass also verschiedene Varianten einer und derselben Geschichte unterschiedlich erzählt werden, mal hier, mal dort, ja, und angereichert werden und sich verbinden, ja, und es kommt zu einer unendlichen Fülle von Differenzen der Geschichten, die erzählt werden. Das meint also Zumthor mit Mouvance, eben diese Verschiebungen, diese Beweglichkeit des Textes. Wenn wir mit Heiko Wandorf, den ich ja schon erwähnt habe, von dieser Überlagerung zweier Kommunikationssysteme ausgehen. Sie sehen es ja hier auf der Folie, schauen Sie es sich nochmal an, also diese Verbindung, die Überlagerung des skriptografischen mit dem oralen Kommunikationssystem, des schriftbasierten mit dem mündlichen. Ja? Dann wiederum hat das auch noch weitere Auswirkungen. Dann kommt es nämlich zu Interferenzen. Zwischen Mündlichkeit und Schriftlichkeit. Und diese sind dann manchmal sehr interessant, denn es ist so, dass im 12. Jahrhundert mit dem höfischen Roman, über den wir ja heute noch sprechen wollen, neben der Chanson de Geste, eine zweite Großgattung der erzählenden Literatur entsteht, eine ganz neue Gattung, die es noch vorher so noch nie gegeben hat, und die im Unterschied zu der Chanson de Geste an die Schrift gekoppelt ist, per se, von Anfang an. Die Chanson de Geste ist zunächst mal mündlich überliefert worden und ist dann verschriftlicht worden im 12. Jahrhundert, im 11. 12. Jahrhundert. Dagegen der Roman ist von Anfang an eine Schriftgeburt. Ja? Und bei bestimmten Romanen von Chrétien de Troyes insbesondere und Hartmann von Aue dann, der diese dann ins Deutsche, ins Mittelhochdeutsche übertragen hat, bei solchen Autoren also ist der Roman was ganz Neues, der ist eine ganz neue Form der Kommunikation in diesem mittelalterlichen Textsystem. Und dieser also Roman, der zeichnet sich dann aus durch bestimmte Merkmale der Schriftlichkeit, die also abgelöst wird von der Körperlichkeit des Vortragenden. Ja, normalerweise ist ja sozusagen der Vortragende, der Vorleser oder der Vortragende ist auch mit seinem Körper ein Medium des Textes. Er vermittelt diesen Text gestuell, durch die Stimme, ja, und durch bestimmte Präsenzeffekte. Dagegen die Schrift zeichnet sich ja aus durch die Abtrennung vom Körper. Die Schrift kann man ja vom Körper unabhängig rezipieren. Nun ist aber Folgendes, also diese Texte des 12. Jahrhunderts, diese quasi innovativen Texte, wie die höfischen Romane, die entwickeln so etwas wie Fiktionalitätsbewusstsein. Ja? Und dieses ist dann sozusagen, das geht weg von bis dahin üblichen Formen der Kommunikation, die eher abzielt auf Exemplarität. Ja, auf Exemplarität, also man zeigt einen Helden, Roland zum Beispiel, in seinem Handeln und das gilt dann als exemplarisch, als heldenhaft, so sollst du sein. Ja, und diese Form wird vielfach wiederholt, also diese Helden werden dann auch bildlich dargestellt. Sie können das zum Beispiel in einem berühmten Ort sehen in Südtirol, in Bozen, da gibt es die Burg Runkelstein und dort hat man also so Wandgemälde mit den höfischen Helden. Ja, so, da werden Szenen aus den höfischen Romanen von Tristan und König Artus und so weiter, die werden da an der Wand aneinandergereiht. Das ist ein berühmter Ort, wo man das sehr schön sehen kann, wie man sich das vorstellen muss. Also diese Helden, die waren sozusagen körperlich präsent, visuell präsent. So, das ist exemplarisch, so sollst du sein. Ja, also so muss man sich das vorstellen. Und das bedeutet aber eben was anderes als diese Schriftlichkeit der Kommunikation, die im 12. Jahrhundert als etwas Neues entsteht. Nun passiert Folgendes, wir lesen jetzt mal ein Zitat, dann wird es auch deutlicher, was hier gemeint ist, mit Überlagerung, mit Interferenzen. Also, der Heiko Wandhoff sagt also hier Folgendes, vielleicht noch zum Kontext. Diese Texte von König Artus und von Tristan und so weiter, die werden nun zwar im 12. Jahrhundert eben als etwas Neues geschaffen, aber sie werden dann in der späteren Überlieferung abgeschrieben, teilweise reduziert, teilweise eben fragmentarisiert und mit anderen Texten in Kodizes zusammengefügt. Das heißt, im Grunde bedienen sich die späteren Schreiber dieser Texte häufig dieser Vorlagen nur als, ja, sozusagen als eines Baukastens, aus dem sie was herausnehmen und dann mit anderen Sachen kombinieren, im Sinne einer exemplarischen Rezeption. Ja? Also, jetzt lesen wir das mal. Der hier praktizierte personale oder exemplarische Datenzugriff geht also an textuellen Innovationen der schriftlichen Epik gerade vorbei und nimmt sie als das wahr, was in der oral-sensomotorischen Informationsverarbeitung verwehrt und benutzbar ist, nämlich ein Archiv vorbildlich agierender Körper und Figuren, deren Handlungen und Haltungen zur Nachahmung empfohlen sind. Das Speicherprinzip Körper-Handlung löst fest umrissene Textgrenzen auf und entlässt die Figuren in den inter- oder besser übertextuellen Kosmos, wie ihn die orale Datenverarbeitung benutzt. Die Texte stellen in dieser Wahrnehmung keine neuartigen fiktiven Sonderinformationen bereit, die sich vom sozialverbindlichen Wissen unterscheiden, sondern sie bereiten Erinnerung für die Gegenwart auf. Zitat von Gerd Kaiser. Das alte orale Speichermedium Körper wirkt noch im neuen Medium der Schrift nach und strukturiert die Fülle der skriptografischen Detailinformationen dort in einer Weise, dass sie jederzeit auch illiteraten Benutzern und ihren akustisch-episodischen Zugriffen offen stehen. Soweit also dieses Zitat. Was will er sagen? Er will sagen, sozusagen die neuartigen Formen der Schriftkommunikation, wie sie durch den Roman erstmals eingeführt werden, werden wieder zurückgenommen, werden wieder überführt in die üblichen Formen der Rezeption, in einer dominant körperlich-mündlichen Kommunikationsform. Ja? Also der Körper ist immer noch das Dominante und damit das Exemplarische, zählt mehr als die komplexe Struktur, als das Fiktionalitätsbewusstsein, als die Ironie des Textes zu sich selbst und so weiter, von der wir jetzt dann auch noch hören werden. Also, Interferenzen, das ist das Stichwort. So, jetzt machen wir einen kurzen Schnitt, gedanklichen Schnitt und kommen jetzt zur eigentlichen heutigen Vorlesung. Aber eigentlich sind wir schon mittendrin, denn das Ganze, was wir jetzt gehört haben, wird auch hier wieder thematisch werden, nämlich die Medialität. Also, Chanson de Geste und höfischer Roman, das sind die beiden Hauptgattungen, Großgattungen der erzählenden Literatur des hohen Mittelalters, des 12. Jahrhunderts, und die müssen Ihnen auf jeden Fall in dieser Vorlesung vorgestellt werden. Die Einteilung der Vorlesung ist klar, erster Teil Chanson de Geste, zweiter Teil höfischer Roman. Ja, was ist die Chanson de Geste? Die Chanson de Geste ist, wie der Name schon sagt, etwas Gesungenes. Ja, Chanson heißt ja Lied. Also es handelt sich um gesungene Dichtung. Und Geste heißt, hat nichts mit der Geste zu tun, sondern mit Res Geste, also die das sind die Heldentaten, ja? Die Res Geste sind die Heldentaten. La Geste ist also das Geschehene, die geschehenen Taten. Also handelt es sich um Heldendichtung, ja? Gesungene Heldendichtung. Das ist eine erste Definition. Die Chanson de Geste ist gesungene epische Dichtung, Heldendichtung. Und der zweite Punkt ist, der strukturelle Ursprung dieser Chanson de Geste sind Sagen, also kurze Heldenerzählungen. Ja? Die epischen Texte sind ja länger, das sind ja komplexe Texte, die haben mehrere tausend Verse. Eine Sage ist eher was Kurzes. Also der strukturelle Ursprung ist die Sage und damit die mündliche Überlieferung. Diese Sagen verbinden sich häufig im Verlauf der Geschichte mit einer Märtyrerlegende. So etwas haben Sie schon gesehen. Eine Märtyrerlegende ist die Eulalia-Sequenz, die ich letztes Mal vorgelesen habe. Also ein Märtyrer ist ein glaubensfester Christ, der für seinen Glauben stirbt. Und das ist häufig bei diesen Chansons de Geste auch der Fall. Da geht es also um Glaubensfragen, also wo wir wieder beim Thema sind, Dominanz des religiösen Diskurses. Die Sagen, und dann die sich dann verbinden und anreichern und zu größeren Erzählungen werden, sind mündlich überliefert und haben daher keinen Autor. Das heißt, sie sind anonym. Ja, wir haben Anonymität. Wir wissen nicht, wer die Verfasser dieser Texte sind. Der Begriff der Performance ist hier ebenfalls wichtig, den ich ja vorhin schon eingeführt habe. Also die Vorführung der Texte durch professionelle Sänger, die sogenannten Jongleurs. Ja, diese Jongleurs sind, wörtlich heißt das ja, Spielleute oder Possenreißer, ja, Jongleur, das sind also wandelnde Gesellen sozusagen, wandernde Geschichtenerzähler, die diese Texte auswendig konnten, beziehungsweise sie improvisierten und sie eine mit Musik selbst begleiten konnten, also mit einem Musikinstrument. Man muss sich das nicht als besonders kompliziert vorstellen, also es sind eher einfache Melodien. Man hat einige Quellen, es sind ganz einfache Melodien, die hier verwendet werden. Wie die Musikbegleitung ist, weiß man nicht so genau, aber man stellt sich das eher als einfach vor. Aber doch eben das Musikalische ist wichtig und die Improvisation ist klar, denn ein solcher Text, wenn der jetzt auch nur 1000 oder vielleicht sogar mehr Verse hat, dann ist klar, dass es schwerfällt, den jetzt exakt im Kopf zu haben. Die Texte werden also immer wieder neu kreiert in der Situation der Aufführung. In diesen Texten gilt die Einheit von Geschichtsdarstellung, Kult und Fiktion. Also anders gesagt, es wird noch nicht unterschieden zwischen fiktiv und historisch, wahr. Ja, es ist eine geglaubte Wahrheit, die auch ans Kultische grenzt oder sich mit dem Kultischen verbindet. Dazu passt ja eben sehr gut die schon erwähnte Tatsache, dass hier auch Märtyrerlegenden sich einmengen. Formal sind diese Texte, wir werden es dann noch sehen, auch an Beispielen gekennzeichnet durch bestimmte Merkmale. Sie haben in aller Regel, die allermeisten überlieferten Chansons de Geste haben zehnsilbige Verse, die nicht reimen, sondern assonieren. Was ist der Unterschied zwischen einem Reim und einer Assonanz? Beim Reim haben Sie ja die Identität der letzten Silbe ab dem Vokal. Ja? Und also wenn Sie einen Text nehmen, zum Beispiel Baudelaire's A une Passante, der fängt ja an mit La rue assourdissante autour de moi hurlait, longue main sans grand deuil, douleur majestueuse, une femme passa d'une main fastueuse, sous le vent balançant le feston et l'hurlait. Ja, dann haben sie hurlait und fastueuse, majestueuse. Also Identität ab dem letzten betonten Vokal. Dagegen in der Assonanz brauchen Sie nicht die Identität, sondern nur die Ähnlichkeit, und zwar durch den Vokal. Ja? Das heißt also dann, da würde dann zum Beispiel fastueuse und douloureux, das würde auch genügen, das ist eine Assonanz. Ös und ö reimen ja nicht, aber sie assonieren. Verstehen Sie? Wenn wir von dem Beispiel ausgehen, von Baudelaire. Das heißt, wir haben 10 Silben, wir haben Assonanz, und Assonanz bedeutet natürlich mehr Variationsmöglichkeiten, mehr Möglichkeiten. Das heißt, man ist nicht so streng an ein vorgegebenes Schema gebunden wie beim Reim. Und der dritte formale Faktor ist die sogenannte Leisse oder Laisse, französisch heißt es La Laisse, das ist die strophische Einheit, zu der eine bestimmte Zahl von Versen, die aber nicht genau festgelegt sein kann, sondern die eben offen ist, das können 10 sein, das können auch mal 20 sein, ja, also das variiert, zu der also diese Zahl von Versen zusammengefasst ist und die sich dadurch auszeichnet formal, dass alle Verse miteinander assonieren. Das heißt, wir haben immer einen identischen Vokal, aber sonst kann alles variieren. Die Konsonanten können also variieren. So, dann haben wir eine weitere Möglichkeit, diese Texte zu gestalten für den Jongleur. Er muss also, wie gesagt, sich nicht den ganzen Text auswendig merken, was ja auch schwer möglich ist bei zigtausenden von Versen, die er eventuell im Repertoire hat. Er merkt sich stattdessen bestimmte formelhafte Elemente. Und zwar sowohl auf der Ebene der Motivgestaltung. Also er merkt sich, erst kommt die Bewaffnung der Ritter, dann kommt der Ausritt, dann kommt die Schlacht, dann kommt der Tod der Helden, dann die Betrauerung und so weiter. Also so bestimmte Handlungselemente merkt er sich, die typischen, die immer wieder vorkommen. Und diese Handlungselemente werden dann mit Stereotypen, Sprachelementen gestaltet. Typische Elemente, natürlich ist nicht alles typisch, aber eben so bestimmte Formeln, so bestimmte Füllwörter oder Einleitungsphrasen kann er dann verwenden, sodass das auch schon wieder eine Entlastung des Gedächtnisses darstellt. Also er kann dann, wenn er eine Schlachtbeschreibung einleitet, dann sagt er sowas wie L'Orvoisier, jetzt hättet ihr gesehen, wie sie aufeinander losstürmten und die Funken von den Helmen schlugen oder sprangen oder so, ja? Sie haben eine Frage.
Wenn in Anbetracht der Fülle von Bakians da noch die Ursprünge zu rekonstruieren?
Ja, das ist genau das Problem. Man kann die Ursprünge nicht rekonstruieren, das sind nur Vermutungen. Ja? Plausible Vermutungen natürlich, wie die Texte entstanden sein können, aber man war nicht dabei, man weiß es nicht. Ja, es sind Vermutungen, weil es ja mündlich ist. Ich meine, man hat ja erst die Quellen ab dem späten 11. Jahrhundert. Das Rolandslied, so wie wir es kennen, in der Oxforder Fassung, ist vermutlich vom Jahr 1090. Ja, also Ende 11. Jahrhundert. Vorher gibt es ja keine schriftlichen Zeugnisse für diese Texte, für die Chanson de Geste. Also der Ursprung, das ist die große Lücke, ja, das große Problem. Den Ursprung kann man nur rekonstruieren oder vermuten, mit plausiblen Annahmen natürlich, aber man weiß es nicht mit letzter Sicherheit. Es gibt verschiedene Annahmen, also es gibt die Vermutung, dass diese Chanson de Geste entstanden sein könnten in einem Zusammenhang mit den Pilgerstationen, also die Pilger, die von Ort zu Ort wanderten und dann nach Santiago de Compostela zum Beispiel gingen, die mussten ja durch ganz Frankreich und dann durch Spanien, also Nordspanien, und wenn sie da also in einer Pilgerstätte dann einkehrten, dann vermutet man, dann hat man sich dort solche Geschichten erzählt mit einerseits Unterhaltungswert und andererseits mit diesem religiös-erbaulichen Hintergrund, dieser Märtyrergeschichte. Ja, und so denkt man sich, ja, da gab es also so Kerne, Erzählkerne, die dann im Laufe der Zeit angereichert wurden und zu größeren, komplexeren Einheiten verbunden wurden. Aber es ist eine Vermutung, man kann es nicht wirklich beweisen. Aber dass es mündliche Ursprünge hat, ist klar. Ja, das ist, denke ich, das zweifelt heute niemand mehr an. Ja, denn in den Texten selbst gibt es ja diese Spuren der Mündlichkeit. Ja, episch, also der epische Motiv- und Formelstil, das ist also ein solches Merkmal dieser Texte. Dann die syntaktischen Strukturen sind eher einfach, sind eher parataktisch, es gibt keine komplexen Nebensatzkonstruktionen, kann es auch nicht geben, denn der Text muss ja improvisiert werden und er muss dann eine Sprache haben, die dieser Improvisation sich fügt. Und damit eher haben wir eine Tendenz der Übereinstimmung von Satzstruktur und Versstruktur. Ja? Die Sätze werden gleichteilig auf die Verse aufgeteilt, aber so, dass es einigermaßen korreliert. Ja, und schließlich das Ganze, sozusagen die Summe dessen, was ich jetzt gesagt habe, ist, dass das alles eine mnemotechnische Funktion hat, also eine das Gedächtnis stützende mnemotechnische Funktion. Das erklärt sich eben aus dieser Performance-Situation. Der Jongleur hatte nicht einen Text vor Augen, den er ablesen konnte, sondern er musste das frei gestalten, frei rekonstruieren oder improvisieren. Mnemo, MN, ja, Mnemo, das ist griechisch. Also die mnemotechnische Funktion und die musikalischen Strukturen, auch das ist ja ein Element der Mündlichkeit, Musikalität, Stimme, Klang, Laute, lautliche Strukturen Das ist ein wichtiger weiterer Gesichtspunkt. So, und damit es nicht so ganz abstrakt bleibt, habe ich jetzt auch Beispiele. Dazu wollen wir jetzt kommen. Also wir sehen jetzt mal eine Lesse hier einer Chanson de Geste aus dem 12. Jahrhundert, Le Couronnement de Louis. Und diese erste, das ist die erste Lesse oder Leise, die lese ich Ihnen jetzt mal vor, dann auch mit Übersetzung. Und Sie werden dann gleich vieles wiedererkennen von dem, was ich gesagt habe. Oyez, Seigneur, que Dieu vous sait aidante, laisse vous sourire d'une histoire vaillante, bonne chanson courtoise et avenante. Vilain ce jongleur ne sait pourquoi se vante, nul mot en dit tresse qu'on lui commente. De Loïs, les reines vous chantent, et de Guillaume, à Courtenay, le vaillant, qui tant s'offrit sur Sarrazine jante, le meilleur homme ne puit que Lutz vous chante. Sie sehen schon hier, aidant, vaillant, avenant, vante, commente, chante, vaillant, chante, chante. Also immer, teilweise sogar reimend, aber nicht immer aidant, ja, das ist Z, spricht man wirklich TS. Das heißt, da haben wir keinen Reim, sondern wir haben Assonanz. Jetzt kommt also die deutsche Übersetzung. Hört ihr Herren, Gott möge euch helfen. Beliebt es euch, von einer Geschichte von Tapferkeit ein gutes, höfisches und schickliches Lied zu hören. Ich weiß nicht, worauf ein unhöfischer Spielmann stolz sein mag. Kein Wort soll er sagen, bis man es ihm nicht befiehlt, von Ludwig euch zu singen, werde ich nicht unterlassen. Und von Wilhelm mit der kurzen Nase, dem Kühnen, der unter den Sarazenen so sehr gelitten hat, von einem besseren Mann, glaube ich, wird euch keiner singen. Das ist also der Beginn. Und wir haben hier schon diverse Elemente, die ich ja genannt habe. Also dieses Oyez, hört mir zu. Also mündliche Kommunikation, mündliche Performance-Situation, hört mir zu. Ja? Dann auch dieser Werbecharakter, dieser Anpreisungscharakter, dieses bleiben Sie dran, jetzt gleich im Programm, jetzt hier gleich wird es spannend, bleiben Sie hier. Ja, also dieser appellative Charakter, der ja sehr, sehr klar eben ein Merkmal der Mündlichkeit ist und nicht der Textualität. Ja, also Textualität muss nicht so randschmeißerisch, sage ich jetzt mal, sein und dieses Mündliche so sehr betonen. Dann auch la Chanson, das Lied, also das ist auch wieder der Hinweis, die Selbstbeschreibung, Hinweis auf das, was hier dargeboten wird, als eine gesungene Inszenierung sozusagen. Dann der Fachbegriff Jongleur, ja, also der Spielmann, allerdings hier im negativen Sinne, also ich bin besser als ein Vilain Jongleur, also als ein Unhöfischer, ein Trottel sozusagen, ein Tölpelhafter, ich bin besser als die anderen. Das wiederum ist ja ein Indiz dafür, dass es verschiedene miteinander wetteifernde Personen gibt, die dieselben Geschichten erzählen. Ja? Und also hier wir dieses Mouvance-Prinzip sehen können. Die anderen, die sollen mal lieber still sein. Ich erzähle euch jetzt eine gute Geschichte. Meine ist besser als die der anderen. Wir werden dann noch ein Beispiel später sehen aus dem Roman, wo dann auch gesagt wird, also die anderen, die machen die Geschichten kaputt und ich erzähle sie richtig. Ja, also dieses finden wir hier auch. Und dann der Punkt mit dem Glaubenskrieg. Also der Wilhelm mit der kurzen Nase, der hat unter den Sarazenen gelitten. Das heißt, der war im Glaubenskrieg mit den Ungläubigen, mit den Sarazenen, mit den Anhängern eines fremden Glaubens, den man also auch dann deshalb, ja, der deshalb auch Schmerzen erleiden musste mit der kurzen Nase. Also ihm wurde die Nase verletzt, ihm wurde sie entstellt. Ja? Das ist eine Spur. Da haben wir dann wieder diese Idee eines Märtyrerhaften, eines Kämpfers, der sich selbst nicht schont, um den Glauben zu verteidigen. Ja? So, also soweit ein erster Zugang zu einem Text. Die Strukturen der Mündlichkeit sehen wir hier. Und nun schauen wir nochmal weiter Ich habe ja schon von dieser Lässe gesprochen als einer strophischen Einheit, die ganz wichtig ist für die Chanson de Geste. Man nimmt an, dass das auch musikalisch eben sich unterscheidet, dass jede Lässe eine eigene, vielleicht variierende Melodie hat. Also, dass dann da auch sozusagen eine musikalisch markierte Differenz zum Vorschein kommt. Und die Lässen sind aber auch rein semantisch, also wir müssen gar nicht ins Musikalische gehen, das wir ja nicht haben, das nicht überliefert ist, sondern wenn wir einfach die Texte anschauen, die überliefert sind, diese mündlichen Chansons wurden ja irgendwann mal aufgeschrieben, sonst hätten wir ja gar keine Spuren davon. Und in diesen Texten selbst, da finden wir nun auch Markierungen, da finden wir Merkmale der Struktur dieser Lässen und ihrer Verknüpfungen. Und das wollen wir uns jetzt mal anschauen. Also es gibt verschiedene Formen der Verknüpfung. Verschiedene Formen. Drei Formen möchte ich Ihnen jetzt hier kurz vorstellen. Und ich beziehe mich dabei auf einen der Klassiker der Epenforschung, das ist Jean Richner. La chanson de geste, Essai sur l'art épique des jongleurs. 1955. Ja, und dieser Jean Richner, der unterscheidet hier drei Formen der Verknüpfung, nämlich das Enchaînement, also die Aneinanderreihung, die Verkettung. Davon ein Beispiel folgendermaßen, also E, das ist jetzt aus der Chanson de Roland, hier sagt Roland folgendes: E, France douce, con voi remendras quaste de bons vassals confondu à Chayette, l'empereur en avra grande damage. Aïtest mot sur son cheval se passe net. As vous Roland sur un cheval passe net et Oliver qui est mort na frette. Also, wir sind hier mitten in der qualvollen Vernichtung der Helden, ja, die ja in einer, vielleicht zur Handlung ganz kurz, in einem Hinterhalt gekommen sind und die Nachhut des Heeres, geführt von Roland, wird hier von den Feinden umzingelt und vernichtend geschlagen. Dabei sterben die Helden. Und Sie sehen nun, ich habe hier, na, ich übersetze es erstmal, beziehungsweise ich zitiere aus einer Übersetzung von Hans Wilhelm Klein: Ach, holdes Frankreich, wie wirst du heute deiner tapferen Ritter beraubt, bedrängt und geschlagen? Der Kaiser wird dadurch großen Verlust erleiden, so die Rede des schon schwer geschwächten Roland. Bei diesen Worten sinkt er auf seinem Pferde in Ohnmacht, also er ist schon so geschwächt, dass er in Ohnmacht fällt. Und da liegt nun Roland ohnmächtig auf seinem Pferd, so beginnt die nächste Leise, und Olivier ist zu Tode verwundet. Sie sehen, hier ist eine Reprise, ein Element wird wieder aufgenommen und dann setzt sich das Ganze fort. Ja? Also bei diesen Worten sinkt er auf seinem Pferde in Ohnmacht, dann Pause, und dann, da liegt nun Roland ohnmächtig auf dem Pferd. Sie sehen, das ist eine übliche Form des Enchaînement, in dem zumindest ein Vers mehr oder weniger identisch, nicht wortwörtlich identisch, aber inhaltlich identisch, wieder auftaucht und damit die beiden Leisen auch formal verknüpft, ja, semantisch und formal verknüpft. So, jetzt kommt eine zweite Form, das ist die sogenannte Reprise bifurquée, also die gespaltene Wiederaufnahme, wenn man so will. Zunächst das Beispiel, und achten Sie auch hier auf den Kursivdruck. Das geht folgendermaßen. Also, Carlos Chevalchet, Elis Valls, Elis Munz, Entras KS, ne volt prendre sojourn. Dann Chevalchat, qu'il descend al Perun, cum il est en son palais al Zur, par ses messages mandet ses studios, de surcommencet le plaid de Genelun. Eigentlich muss man das dann Jujurs aussprechen, weil es ja immer U ist. Ja, da sehen Sie auch anhand der Aussprache, anhand der Assonanzstruktur kann man auch Rückschlüsse auf das Verhältnis zwischen Schreibung und Lautung ziehen. So, dann kommt die nächste Leise. Li empereurs est reparet d'Espagne, et vient à es al meilleur siete de France, montet al palais, est venut en la salle, as li al devenu une belle damiselle. So, jetzt haben wir also hier folgende Situation. Also Karl reitet weiter über Berg und Tal. Das ist nachdem er dann die Feinde besiegt hat. Also Roland ist zwar vernichtet worden mit seiner Nachhut, aber dann hat er noch, die konnten sie doch noch Hilfe holen, als sie schon sterbend da alle lagen. Und mit dem Horn konnten sie also Hilfe holen. Dann kam also Karl wieder zurück und hat dann noch Verstärkung herbeigeholt. Und dann haben sie also in einer großen Schlacht die bösen Feinde besiegt. Und nun reiten sie also zurück. Karl reitet weiter über Berg und Tal, bis nach Aachen wollte er keine Rast einlegen. So lange reitet er, bis er an der Freitreppe seines Schlosses absteigt. Als er in seinem hohen Palast angekommen ist, lässt er durch Boten seine Richter laden. Nun beginnt der Prozess des Ganelon, also des Verräters. Nächste Leiste, der Kaiser ist aus Spanien zurückgekehrt und kommt nach Aachen in die beste Residenz Frankreichs. Er steigt in den Palast hinauf und tritt in den Thronsaal. Bis hierher ist alles semantisch identisch mit dem Beginn der vorigen Leiste. Und jetzt, da kam ein schönes Edelfräulein auf ihn zu. Jetzt kommt plötzlich eine andere Weiterentwicklung. Also erst wird alles gleich erzählt. Er reitet bis nach Aachen, steigt vom Pferd ab, betritt den Thronsaal und plötzlich kommt eine andere Fortsetzung. Dieses also kann man als Reprise bifurquée bezeichnen. Hier werden sozusagen zwei mögliche Varianten ein und derselben Handlungssequenz präsentiert und nebeneinander gestellt. Ja, was kann das bedeuten? Das kann bedeuten, dass möglicherweise hier, oder nein, ganz gewiss, hier die narrative Progression im linearen Sinne, so wie wir sie erwarten würden bei einem geschriebenen Text, nicht die Bedeutung hat, die wir ihr zumessen, sondern wir haben hier zwar natürlich eine narrative Progression, es gibt eine Handlung, die kann man auch rekonstruieren, aber diese narrative Progression wird immer wieder gestoppt, sie wird immer wieder unterbrochen. Und sei es, dass das jetzt Spuren der Mündlichkeit sind, dass also hier vielleicht zwei, drei Varianten quasi im Sinne eines Inventars von Möglichkeiten aufgeschrieben worden sind, so als hätte der Jongleur dem Schreiber, der seinen Text irgendwann mal aufgeschrieben haben muss, was ja so sein muss, sonst hätte es den Text ja nie gegeben als geschriebenen, als hätte er ihm da ein paar Varianten angeboten, wie er diesen Handlungsstrang erzählt. Ja, so als wäre das so eine Art Werkbaukasten, den er da hier ausbreitet. Das könnte sein. Oder aber es kann natürlich auch sein, dass es ein Stilmittel ist, dass man ganz bewusst versucht hat, widersprüchliche Versionen derselben Geschichte nebeneinander zu stellen und sie dadurch unterschiedlich zu perspektivieren. Ja, dass das also ein ganz bewusstes stilistisches Mittel ist, eine Geschichte aufzulösen in Teilidentitäten sozusagen. Ja, also dann wäre das natürlich was sehr, sehr Anspruchsvolles, so wie man ja beispielsweise in der Malerei manchmal verschiedene Varianten, verschiedene Blicke auf ein Gesicht, ja, so in der Moderne, bei Picasso oder so, finden kann. Ich weiß nicht, also ob man so weit gehen kann. Auf jeden Fall ist das hier in dem Text bemerkenswert, dass sowas öfter mal passiert, dass also ein und dieselbe Handlung unterschiedlich erzählt wird. Vielleicht ist es auch nur der Gesangscharakter, ebenso wie in einer Opernarie der Höhepunkt länger dauert, ja, und länger mit verschiedenen Anläufen gesungen werden muss. Ja. Also das kann auch sein, dass es ein musikalisches Strukturprinzip ist. So, jetzt kommt eine dritte Form, das sind die Parallelleisten, die Les Parallèles. Da haben wir jetzt ein etwas längeres Beispiel. Roland s'entournet par le champ weit zu Zuls, nein, Zuls muss man sagen, weit zu Zuls, cherchet les vals et si cherchet les munts, il ouet trouvat gerin et gerer son compagnon. Par uns et uns les appris le baron, à l'archevesque, en est venut à tout sismist, an rang de devant ses genilts, L'arceresque ne peut muer non plurte, lieve zaman fezza venezun apres atit mare fuste seniors, tutus vos ames et fiosli glorius, en pareis les meteren sentes flurs, la meie mort merent si angua sus, già ne verai le vis empereur. Roland s'entournait le camp weit recherché, son compagnon a trouvé Oliver, encontre son pizze straight lat embrazzet, si cum il poet all'arcevesque envent, sur en escut lat as altres cucet, et l'arcevesque lat alosse segnet, idunc agreget le duel et la pitet, so dit Roland, bels compagns Oliver, vos fuste fils al duc regner, en nulle terre nat meilleur chevalier. Roland wendet sich um und geht ganz allein über das Schlachtfeld. Er durchsucht die Täler, er durchsucht die Höhen, er fand Gerin und Gerer seine Gefährten. Einen nach dem anderen nahm sie der Held auf, kam mit ihnen zum Erzbischof hin und legte sie in einer Reihe vor seinen Knien nieder. Der Erzbischof kann sich der Tränen nicht erwehren, hebt seine Hand auf und segnet sie. Darauf sagt er, welch Unglück, edle Herren, Gott, der Glorreiche, möge eure Seelen zu sich nehmen und im Paradies auf heilige Blumen betten. Mein eigener Tod bedrängt mich hart, ich werde den gewaltigen Kaiser nie mehr sehen. Jetzt die nächste. Roland wendet sich wieder und geht suchend durch das Feld. Seinen Gefährten Olivier hat er gefunden, er drückte ihn eng an seine Brust. So schnell er kann, kommt er mit ihm zum Erzbischof und legt ihn auf einem Schild neben den anderen nieder. Der Erzbischof erteilte ihm die Absolution und segnete ihn. Da steigern sich Schmerz und Jammer. Roland sprach, lieber Gefährte Olivier, ihr wart der Sohn des tapferen Herzogs Rainer. Gibt es in keinem Lande einen besseren Ritter als euch? Sie sehen die Parallelität. Also da wird das Gleiche mehrmals erzählt, aber mit unterschiedlichen Füllungen. Ja, so erst findet er den einen, dann findet er den anderen, aber immer läuft es gleich ab und es wird auch annähernd wortgleich erzählt. Ja, soweit die Chanson de Geste, ganz kurz natürlich nur, in einigen wichtigen Grundzügen. Merken Sie sich eben Mündlichkeit, merken Sie sich Musikalität, merken Sie sich Durchbrechung der narrativen Progression, durch Wiederholungen, durch Reprisen, durch Abweichungen, ja, Reprise bifurquée wäre hier das Stichwort. Wenn Sie sich diese Dinge so einprägen, dann haben Sie schon einiges begriffen. Jetzt kommen wir zum höfischen Roman. Das ist jetzt der zweite Teil der heutigen Vorlesung. Der höfische Roman entsteht also im Gegensatz zur Chanson de Geste, die es ja schon länger gibt. Man vermutet eben, vielleicht schon seit dem 8. oder 9. Jahrhundert, entsteht also der höfische Roman erst im 12. Jahrhundert. Und wir können nun Punkt für Punkt sozusagen Oppositionspaare bilden, um den höfischen Roman quasi als Gegenmodell zur Chanson de Geste zu konstruieren. Also der höfische Roman entsteht schon im Medium der Schrift von Anfang an, im Gegensatz zum zunächst mündlich überlieferten Chanson de Geste. Das ist der erste Gegensatz, Schriftlichkeit versus Mündlichkeit. Ein zweiter Gegensatz ist der zwischen Autorschaft und Anonymität. Wir wissen nicht, wer die Autoren der Chanson de Geste sind. Wir wissen aber in aller Regel, wer die Autoren der Romane sind. Wie die heißen. Die nennen ihren Namen im Vorwort, im Prolog zum Beispiel. Oder sie werden in anderen Texten erwähnt als Autoren dieser Romane. Ja, also Autorschaft. Schriftlichkeit, Autorschaft versus Mündlichkeit und Anonymität. Der nächste Gegensatz ist, während wir in der Chanson de Geste, wie wir ja gesehen haben, musikalische Strukturen haben, häufig nicht lineare Progressionen finden, haben wir im Roman eher die Tendenz zur Linearität einer Narration, die dann auch sich in die Länge ziehen kann, die sehr komplex werden kann. Also Linearität der Narration versus musikalische Strukturen. Formal ist auch der Roman gleich sehr deutlich anders als die Chanson de Geste, die ja aus 10 Silbern besteht, während der Roman aus 8 Silbern sich zusammensetzt. Die Chanson de Geste beruht auf Assonanzen, der Roman auf Paarreimen. Also das sind formale Unterschiede, die sofort ins Auge stechen, in aller Regel. Es gibt auch Ausnahmen, aber in aller Regel sind das die Gegensätze. 10 Silbler versus 8 Silbler. Ja? Links steht immer der Roman, rechts in Klammern die Chanson de Geste, damit keine Verwechslung entsteht. So, dann die Hypotaxe ist charakteristisch für die Romane, also lange, langgezogene Sätze mit Nebensätzen. Das geht ja auch im Medium der Schrift sehr viel einfacher als im Medium der Mündlichkeit oder der Improvisation. Dagegen steht die Parataxe der Chanson de Geste, das haben wir ja gesehen. Das sind kurze Teilsätze, die sich natürlich auch addieren können, die dann schon zu längeren Sätzen zusammengefügt werden, aber sie sind nicht so stark hypotaktisch. So, jetzt kommt ein Punkt, ich habe noch eins vergessen, natürlich die Leiße als strophische Einheit, die haben sie natürlich nicht, also da müssten sie beim Roman quasi eine Nullstelle hinzeichnen. Aber das versteht sich auch von selbst, das ist also nur ein Merkmal der Chanson. Ja, jetzt ein Fachbegriff, Conjointure. Die Conjointure, das ist ein Begriff, den Chrétien de Troyes, der wichtigste Romanautor des 12. Jahrhunderts und nicht nur dieses Jahrhunderts, einführt. Was heißt das nun, die Conjointure? Das ist eine, kommen wir jetzt zur nächsten Folie, das ist also eine Form der Deutung der erzählten Geschichte. Ich zitiere erstmal Chrétien de Troyes, der in seinem Prolog zu dem Roman Erec diese beiden Verse schreibt. Et traite d'un conte d'aventure une moute belle conjointure. Auf Deutsch habe ich es jetzt nicht, jetzt muss ich es übersetzen. Also er zieht aus einer Abenteuergeschichte eine sehr schöne Zusammenfügung. Ja, er zieht aus einer schon vorhandenen, von anderen schon erzählten Abenteuergeschichte, kann man jetzt ergänzen, eine sehr schöne Zusammenfügung. Er gewinnt eine Zusammenfügung, eine neue Form der Zusammenfügung, die dann das überschreitet, was bisher mit dieser Geschichte verbunden worden ist. So, das ist also Chrétien de Troyes, Erec, Eenide, Vers 13, gleich zu Beginn. Ja, nun haben sich die Forscher natürlich die Köpfe zerbrochen über die genaue Deutung dieses Wortes Conjointure. Ich zitiere jetzt hier mal eine Stimme, nämlich eine sehr bedeutende von Walter Haug. Das ist ein ganz bedeutender germanistischer Medievist, der sich aber auch viel mit französischen Texten beschäftigt hat, was ja auch in der Natur der Sache liegt, weil ja die deutschen Autoren dieser Zeit sehr stark rezipiert haben, was jenseits des Rheines schon existierte. Ja, also Walter Haug sagt, Conjointure sei ein struktureller Entwurf beziehungsweise ein Konstrukt, das Episodenreihen über zwei Handlungskreise in einem komplexen Spiel von Korrespondenzen und Oppositionen miteinander verschränkt. Was heißt das jetzt? Das hört sich ja jetzt schon sehr, sehr schwierig an, aber es ist gar nicht so schwierig. Ich werde das jetzt erstmal offen lassen, es kommt nachher. Ich greife das wieder auf, aber wir merken uns schon mal hier ein Stichwort, nämlich doppelter Kursus. Ja, merken Sie es mal, doppelter Kursus. Das kommt nachher dann nochmal wieder. Also wir merken uns jetzt hier zunächst einmal, die Conjointure ist sozusagen das, was der Erzähler, der sich als schreibender Autor inszeniert, einer Geschichte, die andere vielleicht auch erzählen können, die er nicht erfunden hat, sondern die er auf seine Weise neu erzählt, was er dieser Geschichte hinzufügt. Ja? Also sozusagen die Leistung des Erzählens als solches wird hier fokussiert. die Art und Weise, wie er etwas erzählt. Ja? Und jetzt kommen wir zu einem wichtigen Punkt, nämlich wir können sehr schön feststellen, wie Chrétien de Troyes sich abgrenzt von anderen Erzählern, auch in diesem Vorwort zu dem Erec. Derec, le filac est licontes, que devant roes et devant contes, dépétier et corrompre seul, t'il qui de conte vivre veulent. Von Erec, dem Sohne Lacks, handelt die Erzählung, welche die Leute, die von Geschichten erzählen, leben wollen, vor ihrem Publikum von Königen und Grafen auseinanderzureißen und zu verderben pflegen. Ja, so heißt es in der Übersetzung von Albert Gier, in der zweisprachigen Textausgabe, die Sie bei Reklam preisgünstig erwerben können. Also, er sagt also, da gibt es andere auch, «Cil qui de conte vivre veulent», also die, die davon leben wollen, dass sie Geschichten öffentlich vortragen, so müssen Sie das jetzt übersetzen, da sind Sie wieder mitten in dem, was wir vorhin gehört haben. Also Geschichtenerzähler, Jongleur vielleicht, die aber diese Geschichten laut Chrétien verderben und zerreißen. Ja? Corrompre und dépecer. Und diese nun, diese Jongleur oder diese Geschichtenerzähler, das ist sozusagen das Negativbild, von dem er sich jetzt positiv abgrenzen möchte, indem er sagt, ich erzähle jetzt diese Geschichte ganz anders, nämlich mit einer Conjointure, ja, mit einer neuen Form der Sinngebung qua Erzählen. In diese Richtung geht das. Ja, wir arbeiten uns jetzt langsam heran an das, was das bedeuten kann. Jetzt ist ja die nächste Frage, was erzählt er denn für Geschichten? Ja, was erzählt er denn für Geschichten? Und da muss nur das Stichwort Matière de Bretagne fallen. Matière de Bretagne, das ist ein Begriff, der aus der Zeit auch stammt. Und wir werden gleich sehen, was er bedeutet. Also, ein Jean Baudel, ein Autor des 12. Jahrhunderts, sagt Folgendes. Es gab ja damals auch schon Leute, die beobachtet haben, so wie heute Literaturkritiker oder Wissenschaftler beobachten, was in der Literatur so passiert. So sagt also dieser Jean Baudel im 12. Jahrhundert, « N'en sont que trois matières à nul homme entendant, de France et de Bretagne et de Rome la grande. Ne de ces trois matières n'y a nul semblante, les comtes de Bretagne, s'ils sont vains et plaisantes, est-ils de Rome sages et de sens apprendantes, s'ils de France sont boires chasquins jours apparentes. » Es gibt nur drei Sagenkreise für den, der sich darauf versteht, von Frankreich, von der Bretagne und vom großen Rom. Und diese drei Sagenkreise unterscheiden sich ganz und gar. Die Erzählungen der Bretagne sind nichtig und bloß unterhaltsam, die von Rom lehrreich und voller Sinn, die von Frankreich sind wahr, wie jeden Tag offen kund wird. Für uns wichtig sind jetzt vor allem das Erste und das Letzte, also die von der Bretagne und die von Frankreich. Die von Frankreich, das ist das, was in den Chansons de Geste steht, also Karl der Große, die Helden des Kaisers, die Pair de France, die gegen die Sarazenen kämpfen, das ist also diese Matière. Und auf der anderen Seite steht die Matière de Bretagne, ja genau, also diese fränkischen Geschichten sozusagen, die französischen, avant la lettre, das sind wahre Geschichten. Die werden also als historische Wahrheit geglaubt, das habe ich ja gesagt, erinnern Sie sich, auf einer der Folien steht Einheit von Historie, Fiktion und Kult. Ja, das ist alles noch undifferenziert, gilt als wahr, schlechthin. Dagegen die Geschichten der Matière de Bretagne, die werden schon als nicht mehr wahr, als erfunden, ja, also als fiktiv werden sie beurteilt. Sie sind vain et plaisant, also sie sind vain im Sinne von nichtig, eitel, ja, und unterhaltsam. Plaisant, also das ist ja durchaus positiv, aber eben das Wahrheitskriterium ist hier nicht erfüllt, so der Beobachter, der zeitgenössische Beobachter. Und was sind das nun für Geschichten? Das sind so Geschichten von Zauber, von Zauberwesen, von Feen, das sind, also da finden irgendwelche, da gibt es Zauberringe, die unsichtbar machen, da gibt es Feen, die aus dem Jenseitsreich kommen und mit diesseitigen Menschen in Kontakt treten, da gibt es die, es gibt zum Beispiel im Iwein einen Zauberbrunnen, wenn man da Wasser aus dem Brunnen schöpft und auf einen Stein gießt, dann zieht ein schweres Unwetter auf. Also man kann die Naturgewalten beeinflussen durch Zauberei und solche Dinge. Das ist Matière de Bretagne, das sind im Grunde Märchen. Das sind Märchenstoffe. Ja, bitte?
Eine kleine Frage. Geht es jetzt heute als geklärt, ob er in Bretagne oder England gemeint ist?
Ja, das ist beides. Ja. Also es gibt ja diese Geschichten, die hier aus dem bretonischen, keltisch-bretonischen Märchenkreis kommen, die werden über anglonormannische Texte vor allem vermittelt. Also die kommen im Grunde aus Großbritannien, wo ja die Normannen waren, wo ja die französische Sprache gepflegt wurde als Sprache der Oberschicht. Und natürlich sind diese also ursprünglich auch verbunden mit den Bretonen, mit den Festlandskelten. Ja? Aber also quasi historisch gesehen ist, wenn man jetzt das 12. Jahrhundert nimmt, dann ist es natürlich Großbritannien. Ja? Aber quasi also vom Ursprung her sind es beide. Diese bretonische Märchenwelt, die ist ja keltisch, das heißt also, da gibt es historische Beziehungen. Aber die, also ganz konkret hier im 12. Jahrhundert werden die Geschichten, kommen sie häufig aus dem anglonormannischen Bereich und sie werden, es ist mir ein bisschen unruhig, können sie nicht leise sein, es ist sehr irritierend. Also kommen also in die französische Literatur durch inselkeltische Quellen, ja, und sie handeln, also die Handlungsräume sind oft auch identifizierbar, sofern es also Namen sind, die man rekonstruieren kann oder deren Ursprung man findet, sind das auch Orte in Großbritannien, ja, Cornwall oder Wales oder Schottland, England, ja, also das sind die Handlungsräume oder Irland. Aber ich denke, im ganz ursprünglichen Sinn hängt das auch mit der Festlands-Bretagne zusammen. Ja, weiter. Diese bretonischen, wie auch immer, also diese Stoffe, die als Märchen existieren, als Jenseitsgeschichten, als Zaubermärchen, werden also nun, ja, erscheinen den Rezipienten des 12. Jahrhunderts als fremdartig, als zivilisatorisch andersartig und werden daher schon in der Perspektive einer Fiktionalisierung rezipiert. Das Märchenhafte des Artus-Romans, so sagt Jaus, wurzelt in einer fremden, nicht mehr geglaubten Mythologie. Es erscheint in der Folge einer Übernahme fremder Stoffe und Motive durch eine andere gesellschaftliche Zivilisation als Ergebnis einer Fiktionalisierung. Ja? Daher ja auch dann das, was ich schon gesagt habe, dass man dann sagen kann, im 12. Jahrhundert entsteht durch den Roman in dem System der literarischen Kommunikation des Mittelalters erstmal so etwas wie Fiktionalitätsbewusstsein. Ja, Fiktionalitätsbewusstsein als ein Merkmal von Texten. Das hängt sicherlich auch damit zusammen, dass hier Stoffe rezipiert werden, die per se schon als märchenhaft und damit als fiktiv erscheinen, anders als Karl der Große, von dem man ja sagen konnte, den hat es wirklich gegeben. Ja? Natürlich finden dort auch Ereignisse statt, die übernatürlich sind. Gottes Eingreifen oder so etwas. Ja? Aber also Zauberei findet dort nicht statt, durch Feen und andere seltsame Wesen. Ja, jetzt kommen wir noch zu einigen Strukturmerkmalen dieses Genres des höfischen Romans. Da ist zum einen zu nennen der Artushof und das Märchenschema. Der Artushof ist das Zentrum, das ist der Ausgangsort der Handlungen, die aber nicht selber am Artushof situiert sind, sondern die sich ja vollziehen als ein Weg. Es ist ja immer so, am Anfang ist der Artushof im Zentrum. Dort findet ein Fest statt oder eine Jagd oder so etwas. Und dann kommt eine Störung. Ja? Der Artushof wird dargestellt als ideale Welt. Das können wir jetzt mal hier an einem Textbeispiel sehen. Den Erec wieder. Au jour de passe, au temps nouvelle, à Caradigan, son chastel, haute l'Iroès Artus, corte tenue, anxe si riche ne fut veu, que mout iot boens chevaliers, ardites et combattantes et fiers, et riches dames et putzelles, filles de Rouès, gentes et belles. Am Ostertag zur Wiederkehr der schönen Jahreszeit hielt König Artus in seinem Schloss Cardiganhof. Nie zuvor hatte man eine so herrliche Versammlung gesehen, denn viele treffliche Ritter waren dort vereinigt, kühn, immer zum Kampf bereit und stolz, sowie edle Damen, Jungfrauen, Königstöchter, schön und liebenswürdig und so weiter und so weiter. Also Schönheit, Erlesenheit, feine Sitten. Ja? Das ist der Artushof. Artus selber, der König, ist das Zentrum dieses Hofes und damit auch höchste Norminstanz. So, und nun passiert aber eine Schädigung, eine Störung tritt ein. Es kommt ein fremder Ritter und beleidigt. Ein Hoffräulein oder die Königin wird entführt oder ein anderer Ritter erzählt von einem Abenteuer, das ihm einst widerfahren ist, bei dem er besiegt worden ist. Ja? Also es wird diese Idealität einer perfekten Ordnung gestört. Es kommt zu einer Dissonanz und nun muss der höfische Ritter ausziehen, ja, muss also jetzt alleine sich hinausbegeben in eine feindliche Welt, wo er dann irgendwelchen Stierhütern begegnet, irgendwelchen Nichtmenschen oder Kobolden oder Löwen, die sprechen können oder so, ja, sowas. Und er kämpft dann in einer Serie von Abenteuern, von Aventüren und Ziel seines Auszugs, den er auch in der Regel erfolgreich beendet, ist, die Schädigung wieder rückgängig zu machen. Ja, das ist das Märchenschema. Ja, das heißt also, der Artushof ist die zentrale Wert- und Norminstanz, die geschädigt wird und die dann in einer Serie von märchenartigen Aventüren, die zwar den Ritter gefährden und teilweise an den Rand des Todes bringen, aber die natürlich im Endeffekt immer positiv bestritten werden, dazu führen, dass er erfolgreich wieder nach Hause zurückkehrt und die Schädigung damit behoben ist. Ja? Das Aventürenschema ist ein wichtiger Fachbegriff für diese Art der Strukturierung. So, und jetzt kommen wir zu dem doppelten Kursus und damit denken Sie wieder an die Conjointure, wo wir das ja schon gehört haben. Der Artus-Roman ist in der Regel, also jetzt, wenn wir jetzt von Chrétien zumindest ausgehen, dem Meister dieser Form, dann ist der so strukturiert, dass der Text zweigeteilt ist. Ja, zweigeteilt, deshalb doppelter Kursus. Das heißt, wir haben in der Regel einen ersten Teil, in dem der Ritter zum ersten Mal auszieht und in einer Serie von Aventüren einen ersten Erfolg erringt. Ja, also eine Frau, Erec zum Beispiel, der reitet aus, nachdem der Hof beleidigt worden ist von einem fremden Ritter mit einem Zwerg, der nicht nur Erec, sondern auch noch eine Hofdame mit einer Geißel geschlagen hat. Ja, dann reitet er also aus, reitet diesem fremden Ritter hinterher, kommt zu einem Ort, wo ein Turnier stattfindet und er will nun die Chance nützen, gegen den fremden Ritter in dem Turnier zu kämpfen, um ihn zu besiegen und ihn dann an den Artushof zu schicken. Dazu braucht er aber eine Unterstützung, er braucht nämlich eine Dame, für die er kämpfen kann, und das ist Enide, der just an diesem Ort begegnet, eine schöne, aber arme Frau aus adligem Geschlecht, und sie wird dann seine Frau, für die er kämpft, die er dadurch erobert. Er schickt den besiegten fremden Ritter, den hochmütigen Ritter, an den Artushof und hat ihn damit unterworfen und eingegliedert in die Ordnung des Artushofes. Das ist der erste Kursus. Im zweiten Kursus nun, wenn Sie noch 2 Minuten zugeben, dann kann ich das zu Ende führen. Im zweiten Kursus verliert Erik zunächst einmal seine erworbenen Rechte als Ritter, indem er nämlich, nachdem er Enide geheiratet hat, ein bisschen faul wird. Na, er lebt dann mit ihr in Liebeseintracht, aber kämpft nicht mehr. Und dieses erscheint den Bewohnern der Burg und seinen Mannen, sozusagen, seinen Vasallen, erscheint als ein Makel. Das ist jetzt ein fauler Ritter geworden. So, und jetzt muss er also, nachdem er es erfahren hat, dass die Leute schlecht über ihn reden, Enide hat es ihm mitgeteilt, er ist natürlich erbost über diese Frechheit, dass man sowas über ihn denken kann. Gleichzeitig weiß er, ja, Fehler hat auch immer doch gemacht. Also muss er jetzt dieses einmal Verlorene, die Ritterehre, die er jetzt verloren hat, muss er wieder gewinnen. Und er macht das folgendermaßen: Er zieht nun erneut aus, das ist jetzt der zweite Kursus, zieht nun erneut aus, und zwar diesmal mit Enide, die ja schon seine Frau ist, die er ja nicht mehr erobern muss, nimmt sie also mit und setzt sie aufs Spiel. Ja, dann ist es ja so, er ist jetzt ein Ritter, der in der feindlichen Welt nach draußen sich begibt und sich dort bewegt, und da ist eine schöne Frau, die ist natürlich eine potenzielle Beute für Räuber, hochmütige Grafen, die anderen gerne mal die Frau wegnehmen und so, ja. Und genau das passiert, also er muss jetzt hier immer wieder kämpfen, immer wieder sich den Zugriffen anderer verweigern und sich zur Wehr setzen. Das bedeutet, dass er jetzt eine Serie von Abenteuern bestehen muss, von Aventüren, die dann dazu führen, dass er am Schluss seine Ehre wieder hergestellt hat und Enide auch wieder gewonnen hat. Ja? Dabei ist es nun so, dass diese zweite Serie von Abenteuern, der zweite Kursus, dann auch nochmal in sich gegliedert ist, dass es korrespondierende Abenteuer gibt. Ja? Und dann sind wir jetzt bei diesem Zitat von Hugo Kuhn: Über die zweiteilige Gliederung des zweiten Kurses des Erik in je drei einander korrespondierende Aventüren mit abschließender Zwischen- bzw. Schlusseinkehr am Artushof sagt Hugo Kuhn in seinem Erik-Aufsatz Folgendes: Diese Gliederung ist formal so klar wie inhaltlich wohl begründet, denn der doppelte Kursus entsteht, wie wir sagen, aus der absichtlichen spiegelbildlichen Kontrastierung zweier Daseinsstufen. In der A-Reihe wird das Paar in bewusst antihöfischen Situationen gezeigt. Die B-Reihe bewährt eine neu erworbene höfische Lebensform in den gleichen Abenteuern, nun aber mit umgekehrtem Vorzeichen. Das sieht also so aus: A-Reihe, gleich bin ich fertig, Arbeit und Ungemach im mittelalterlichen Sinn. Arbeit heißt Qual, Mühe, ja. Mühen der Reise, Räuber überfallen sie, Erik wird verwundet und so weiter. Und dann im zweiten Teil, dieser steht unter dem Begriff der Freude, aus der Nähe des Todes wird Erik herausgeholt durch Enide, die eingreift, die ihn rettet durch ihren Schrei, und er kann dann sie retten, sie soll vergewaltigt werden, sie soll ihm weggenommen werden, und es führt dann schließlich zur Minnegemeinschaft. Das heißt also, die verlorene Ehre und das beinahe verlorene Leben werden wiedergewonnen, und der Ritter ist am Ende wieder auf einer idealen Position. Das heißt, die Ausgangssituation ist nicht nur wiederhergestellt, sondern sozusagen nochmal auf einer Stufe höher verankert. Ja, ich danke Ihnen für heute. Und tut mir leid, dass ich jetzt ein bisschen überzogen habe, aber ja, also, wir sehen uns dann nächste Woche.